Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: die Angst vor der AfD, wie die jüdische Gemeinde in Erfurt auf den Höckeflügel reagiert. Außerdem die weibliche Seite Gottes. Das Jüdische Museum in Frankfurt setzt diesen Akzent. Und die Frau der Frauen. Die katholische Theologin Dorothea Sattler sagt, was sie vom synodalen Weg erwartet. Bei den Landtagswahlen im vergangenen Herbst ging in Thüringen fast jede vierte Stimme an die AfD, trotz oder wegen Björn Höcke. Wie umgehen mit der AfD? Um diese Frage kreist die Regierungsbildung. Auch die jüdische Gemeinde von Erfurt diskutiert darüber, wie sie zu einer Partei sich verhalten soll, die Antisemiten ebenso anzieht wie demonstrative Israel-Freunde. Igal Avidan hat sich in Erfurt umgehört.
Schon am Eingang zum Zentrum der jüdischen Gemeinde in Erfurt wird man mit der Angst der rund 500 Juden hier konfrontiert. Noch beim Besuch 2017 war die Eingangstür zum Grundstück offen. Und das, obwohl schon im Jahr 2000 genau hier ein Brandanschlag verübt wurde. Jetzt ist das Bewusstsein für die Bedrohung präsent. Das liegt auch an der persönlichen Erfahrung vieler Mitglieder. Reinhard Schramm, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde, wurde als Kleinkind mit seiner Mutter vor den Nazis versteckt und hat so die Shoah überlebt. Aufgrund dieser Erfahrung unterstützt er öffentlich eine offene Flüchtlingspolitik, was in Thüringen nicht selbstverständlich ist. Fast jeder Vierte wählte die AfD unter Björn Höcke. Reinhard Schramm.
Die AfD macht einen Fehler, weil sie davon ausgeht, dass wenn sie gegen Muslime was tut, hat sie uns auf ihrer Seite. Das ist eine ganz gehässige Herangehensweise, weil sie natürlich weiß, dass es Antisemitismus unter den Muslimen gibt. Und das wissen wir natürlich auch. Und wir wissen, dass es natürlich auch andere Muslime gibt. Und wir sind der Meinung, so wie Europa versagte, 1938 Juden in Not aufzunehmen, so können wir nicht wieder versagen, indem wir andere Leute in Not nicht aufnehmen. Deswegen sind wir für die Aufnahme von Flüchtlingen von Nahost-Muslimen. Muslimischer Antisemitismus ist genauso zu bekämpfen wie rechter und linker Antisemitismus. Und ich denke, wir tun das zumindest mit unseren Möglichkeiten, mit Worten.
Dazu gehört, dass die jüdische Gemeinde die Errichtung des ersten Neubaus einer Moschee in den neuen Bundesländern befürwortet. Der Grundstein wurde im November 2018 in einem Gewerbegebiet gelegt. Dennoch verzögern sich die Bauarbeiten. Reinhard Schramm.
Wir haben die Ahmadiyya-Gemeinde unterstützt. Wir waren bei der Grundsteinlegung dabei. Wir sind der Meinung, Religionsfreiheit gehört auch ihnen. Und ich finde es auch gar nicht so schön, dass man die hässlichste Gegend von Erfurt nur gibt, um eine Moschee aufzubauen. Auch wenn es so eine kleine ist. Aber was man auch beachten muss, zwei Feinde hat diese Ahmadiyya-Gemeinde. Nämlich die Rechten, die demonstriert haben, und die, die nicht gekommen sind. Nämlich die muslimischen Gruppen, die Ahmadiyya-Gemeinde sozusagen nicht nur ignorieren, sondern im Prinzip ganz schlecht behandeln.
Die beiden kleinen Gemeinden unterstützen sich gegenseitig. Am Jahrestag der Pogromnacht des 9. November organisierte die Moscheegemeinde eine Menschenkette vor der Erfurter Synagoge als Zeichen der Solidarität mit der jüdischen Gemeinde, an der rund 40 Menschen teilnahmen. Reinhard Schramm glaubt an den Dialog generell und mit Wählern der AfD insbesondere. Der frühere DDR-Bürger wehrt sich dagegen, den Erfolg der Partei als ein rein ostdeutsches Phänomen darzustellen.
Also erstmal finde ich es unverschämt, wie die Ostdeutschen auch als Politiker dargestellt werden. Als wären das die Dümmsten auf dieser Welt. Wenn ich denke, Deutschland kriegt von Osten solche Politiker wie Merkel, wie Gauck. Und wir kriegen aus Dankbarkeit Höcke und Gauland zurück. Ja?
Der gebürtige Berliner Alexander Nachama amtiert seit 2018 als Rabbiner der jüdischen Landesgemeinde Thüringen und betreut die jüdischen Gemeinden Erfurt, Jena und Nordhausen. Der liberale Rabbi sammelte viel Erfahrung im Umgang mit Rechtsradikalen in den 5 Jahren als erster Rabbiner nach der Shoah in Dresden.
In Dresden gab es doch eine sehr große Gruppierung, die sich Pegida nennt, die aber nicht mehr so groß ist. Und da gab es eben einige sogenannte Israel-Freunde drunter, die auch mit israelischer Fahne zu den Demonstrationen gegangen sind und uns immer gefragt haben, warum wir nicht auch daran teilnehmen und das eben auch teilweise sehr fordernd. Sie machen ja auch was für uns, warum machen wir nicht was für Sie? Und der gemeinsame Feind, das wären doch die Muslime. Also das war unangenehm, es war schwierig.
Der 35-jährige Rabbiner zieht klare Grenzen im Umgang mit der AfD. Er distanziert sich besonders von der Äußerung des früheren AfD-Chefs Alexander Gauland, Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreiche deutsche Geschichte. Und er distanziert sich von der Aussage von Björn Höcke, das Holocaust-Mahnmal in Berlin sei ein Denkmal der Schande. Alexander Nachhammer.
Solche Positionen kann ich nicht teilen. Das, glaube ich, kann kein Jude teilen. Also insofern ist klar, dass es da keine Grundlage gibt. Es ist eben auch wichtig, klarzumachen, dass viele der Positionen der AfD eben nicht unseren eigenen Positionen entspricht. Die Frage zum Beispiel, wie man mit Flüchtlingen umgeht, wie man mit Muslimen umgeht.
Einen vorsichtigen Dialog mit solchen Andersdenkenden befürwortet Rabbiner Alexander Nachhammer schon. Es ist ihm auch gelungen, die vermeintlichen Israel-Freunde in Dresden zum Nachdenken anzuregen.
Also es gab einen, der immer mit israelischer Fahne dorthin gegangen ist, der mich häufiger angerufen hat, der dann immer davon berichtet hat, wie toll das war und so weiter. Und eines Tages aber anrief und meinte, naja, auf der letzten Demonstration, da wäre gegen die Beschneidung gesprochen worden und die sei doch auch im Judentum wichtig. Habe ich ihm also bestätigt und das hat ihn tatsächlich dazu gebracht. Dann hat er gesagt, okay, dann geht er nicht mehr hin. Da dachte ich mir, eine Israel-Fahne weniger.
Um den großen Tisch im Sitzungssaal der Erfurter Gemeinde sitzen mehrere Mitglieder. Aber allein Ina ist als einzige Frau bereit, über das heikle Thema AfD zu sprechen, ohne Nennung ihres Nachnamens. Denn Ina hat in der Ukraine unter Antisemitismus gelitten. In Erfurt ist sie Co-Redakteurin des zweisprachigen Gemeindeblatts Schofar, Wiederhorn, das auf Deutsch und Russisch erscheint. Hat sie Angst, wenn sie ins Gemeindehaus kommt?
Natürlich haben wir Angst. Angst, was in Zukunft passiert, ja, habe ich. Angst für meine Tochter zum Beispiel. Was passiert in Deutschland, wenn AfD 50% hat zum Beispiel?
Und was passiert dann? Würden Sie dann nach Israel gehen oder haben Sie andere?
Probleme würde ich lösen, als das Problem kommt.
Aber haben Sie schon einen Koffer vorbereitet?
Noch nie.
Matthias Tarwitz ist der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft DIG Erfurt, die auch Begegnungen mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde sowie Ausflüge zu Städten jüdischen Erbes in Thüringen organisiert. Die zunehmend aggressivere Stimmung beeinträchtigt auch manche Aktivitäten der DIG, sagt Matthias Tarwitz.
Die DIG-Stände, die wir vor Jahren in Fußgängerzonen gemacht haben oder in Flüchtlingslager gegangen sind, mit Israel-Fahnen, wo die Kinder mit kleinen Israel-Fähnchen rumgerannt sind, glaube nicht, dass es die wieder gibt. Also zumindest jetzt in der nächsten Zeit, die sehe ich jetzt nicht.
Warum?
Weil Mitglieder von uns Angst haben, sich da hinzustellen. Ja.
Hat die, das die, mit der AfD zu
tun? Ja, die befeuern natürlich diese rechtspopulistische Denken und Hassgewalt im Netz. Das ist ja immer verstärkter geworden.
Die DIG freut sich über neue Freunde Israels. Aber der Vorsitzende Matthias Tarwitz muss in letzter Zeit solche Freunde genauer beobachten.
Wir haben inzwischen sogar ein Mitglied, der bei der AfD ist, der sich mehr oder weniger reingeschmuggelt hat.
Ist es ein Ausschlusskriterium für Sie?
Für mich ja, persönlich. Definitiv, aber es gibt Beschlüsse und in unserer Charta wurde demokratisch entschieden. Also ich hätte es verhindert, gern, aber es ist mir nicht gelungen.
Schließlich traf sich Matthias Tarwitz mit dem AfD-Mitglied. Er wollte wissen, warum er Israel liebt. Der Mann sagte, er fände das israelische Militär ganz toll. Tarwitz beschloss daraufhin, den AfD-Mann mit der Sicherheit eines israelischen Referenten zu beauftragen, der vor kurzem als Gast der DIG im Bildungszentrum der jüdischen Gemeinde einen Vortrag hielt.
Eine Israel-Fahne weniger. Igal Avidan berichtete aus der jüdischen Gemeinde in Erfurt. Der Allmächtige, der Allerhöchste, der Herr. Da tauchen vor dem inneren Auge sofort Bilder auf, die einen Mann mit Rauschebart zeigen. Das mag theologisch überholt sein, hat sich jedoch tief eingeprägt. Das Weibliche wird ausgelagert, outgesourced, im Christentum etwa in die Figur der Maria. Das Jüdische Museum Frankfurt nimmt nun die weibliche Seite Gottes in den Blick. Im Oktober wird eine Ausstellung dazu zu sehen sein. Vorträge zum Forschungsstand gibt es schon vorher. Eva-Maria Götz-Laufenberg hat ein Symposium zum Thema besucht und, so viel sei verraten, möglicherweise muss man über das Geschlecht Gottes reden, damit man eines Tages nicht mehr darüber reden muss.
Die Shechina ist eine sehr alte Vorstellung von der welteinwohnenden Präsenz Gottes, die zunächst einmal in der biblischen Literatur vorkommt.
Sagt Melissa Raphael, Professorin für religiöse, philosophische und historische Studien an der University of Gloucestershire.
Sie ist nicht wirklich als rein weiblich beschrieben, aber sie steht für die Anwesenheit Gottes im Tempel. Als der Tempel im Jahr 70 unserer Zeit zerstört wurde, begannen die Rabbiner, die Vorstellung von der Shechina als einer trauernden Frau zu entwickeln, die das jüdische Volk ins Exil begleitet und ihnen als positive Figur in ihrem Leiden beisteht.
Also die Shechina in ihren vielen unterschiedlichen Gestalten ist der Kontaktpunkt des Göttlichen zur materiellen Welt.
Beschreibt Christian Wiese, Inhaber des Martin-Buber-Lehrstuhls für jüdische Religionsphilosophie an der Uni Frankfurt, das immer auch etwas ungreifbar bleibende Konzept der Shechinah als Ausdruck für die weibliche Seite Gottes.
Und das wird weiblich gedacht. Das ist die Einwohnung Gottes in der Welt. Und dass es eine Frauenfigur ist, ist natürlich sehr spannend.
Der Begriff leitet sich her aus dem Hebräischen Shachan, das heißt Wohnen oder Zelten, und Mishkan. Das bezeichnet das Zelt, in dem Gott den Israeliten erschien und in dem die Bundeslade aufbewahrt wurde, das erste Heiligtum. Schon früh gibt es die Vorstellung, dass sich in dieser Zugewandtheit, im Schutz, Halt oder Trostgebenden, Gott als weiblich manifestiert hat. Und es gab ein Bedürfnis, diese weibliche Seite zu definieren.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir natürlich im alten Orient Vorstellungen von dem Götterpaar auch haben, dass es einen männlichen Gott mit einer weiblichen Konsortin oder Gemahlin gab. Und dann entwickeln sich eben diese verschiedenen Stufen, Modelle, was ist mit dieser Göttin passiert.
Erklärt Dr. Elke Morlock vom Seminar für Judaistik an der Uni Frankfurt. Das Nachdenken über das Geschlecht Gottes, wie es dann vor allem in der jüdischen Mystik des Mittelalters geschah, war immer auch nicht ganz ungefährlich.
Es ist dann auch immer die Frage natürlich nach der Einheit Gottes. Ist Gott einer? Sind Gott zwei? Es wurde ja nach talmudischer Tradition als Häresie angesehen, wenn man sagt, es gibt zwei herrschende Autoritäten im Himmel.
Dass auch im christlichen Glauben Geschlechtergrenzen nicht eindeutig sein müssen, erklärt Silke Petersen, außerplanmäßige Professorin für Neues Testament an der Universität Hamburg.
Also die Seitenwunde kommt eigentlich aus dem Johannesevangelium, weil das einzige Evangelium ist, wo bei der Kreuzigung erzählt wird, dass Jesus mit dem Speer an der Seite durchbohrt wird.
Die Darstellung der Seitenwunde Christi am Kreuz bekam in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ikonografie der Kreuzigungsszene dann eine besondere Bedeutung.
Diese Wunde wird dann dargestellt in verschiedenen bildlichen Traditionen als ein quasi nährendes weibliches Organ. Also das kann eine Brust sein, die das Blut gibt fürs Abendmahl, aber es hat auch so Milchkonnotationen wieder, oder es wird eben halt quasi als verrutschte Vulva dargestellt, womit also Christus in diesen bildlichen Darstellungen auch die weiblichen Attribute quasi organisch bekommt.
Das sind nicht die einzigen Beispiele dafür, dass gerade Christus männliche und weibliche Anteile in sich vereint. Besonders in den frühen Apokryphentexten, die nicht in den offiziellen Kanon aufgenommen wurden, finden sich noch mehr Stellen.
Es wird in einem Text zum Beispiel einfach gesagt, dass er in Gestalt einer Frau erscheint, also ganz konkret. Und in einem anderen Text kann man sehen, dass er bei seiner Erscheinung sagt, ich bin der Vater, ich bin die Mutter, ich bin der Sohn. Also da ist die weibliche Seite über die Mutter-Metaphorik quasi drin.
Am eindeutigsten aber manifestiert sich diese weibliche Seite des christlichen Gottes in der Person seiner Mutter Maria. Silke Petersen.
Natürlich ist es so, wenn man sich die katholische Marienverehrung anguckt, dass man das sehen kann, dass da ganz viel Erbstücke von Göttinnen aufbewahrt sind.
Das zeigt sich auch in der bildlichen Darstellung, meinte Jochen Sander, Kunsthistoriker an der Uni Frankfurt und am Städelmuseum. Die entwickelte sich von der nährenden Mutter in frühchristlicher Zeit zu einer strahlenden Frau im Sternenkranz, gekleidet in roten Samt und als Schutzmantel-Madonna angebetet und verehrt. Der Marienkult des Christentums hatte wiederum wahrscheinlich nicht nur Einfluss auf das Shrina-Konzept der mittelalterlichen jüdischen Kabbala, auch im muslimischen Glauben spielt Maria eine wichtige Rolle.
Maria hat eine sehr besondere Bedeutung im Koran, einfach weil sie die einzige Frau ist, die namentlich genannt wird.
Meint dazu Dr. Dina El-Omari vom Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster. In Sure 19 etwa wird die Verkündigung, die Schwangerschaft Marias und die Niederkunft genau erzählt. Und auch die Schwierigkeiten, die Maria als ledige Schwangere mit der Gesellschaft hatte.
Es ist eins der Narrative, die am exzessivsten erzählt werden, also am breitesten ausgeführt werden. Sie ist eigentlich deshalb besonders, weil sie eben so eine direkte Verbindung mit Gott hat. Also Gott beauftragt sie, das Jesuskind auszutragen. Er begleitet sie dabei, er tröstet sie, er versorgt sie. Also er hat auch eine sehr enge Bindung eben zu dieser werdenden Mutter auch.
Auch im Islam ist die weibliche Seite Gottes ein Thema und wird als die dem Menschen zugewandte, barmherzige Seite beschrieben.
Die weibliche Seite Gottes kann man sehr schön daran ableiten, dass eben der Begriff Rahma, also dieser Barmherzigkeitsbegriff, sich ableitet von dem Begriff Rahm. Das ist der Begriff für Mutterleib und dass hier eben dieses Verhältnis Mutter-Kind beschrieben wird und eben auch dieses Liebesverhältnis. Und es ist eben auffällig, dass Gott sich hier mit einem Attribut bezeichnet, was diese Konnotation trägt, also diese mütterliche, liebevolle Zugewandtheit sozusagen.
Hier findet sich also wieder die Idee aus dem frühen Judentum, die in letzter Zeit auch in der feministischen Theologie starke Beachtung findet, wenn es um Gendergerechtigkeit im religiösen Diskurs geht. Ist es überhaupt wichtig, ob und dass Gott eine männliche oder weibliche Seite hat, fragt dagegen Shoshana Ronen, Professorin für hebräische Studien an der Universität Warschau. Da man gerade in den Konzentrationslagern gesehen habe, wie grausam sich Wärterinnen benommen hätten, sei es viel zu kurz gedacht, die Begriffe Gott, Barmherzigkeit und Weiblichkeit gleichzusetzen. Shoshana Ronen.
It's really for me a black hole.
Für mich ist Gott ein schwarzes Loch. Ich brauche kein Gesicht. Für mich sollte das alles komplett undefiniert sein. Auch wenn daraus eine Religion wird. Es gibt keinen jüdischen oder christlichen Gott. Es geht darüber hinaus. Jüdisch, christlich, männlich, weiblich, das sind doch nur menschliche Zuschreibungen. Aber sie sind nicht relevant für das Konzept Gottes. Das sind menschliche Eigenschaften.
To the concept of God. These particularities, they are so human.
Das Weibliche ist nicht immer das Bessere, Eva Maria Götz-Laufenberg berichtete.
Vielleicht ist die weibliche Seite Gottes eine Diskussion auf dem synodalen Weg der katholischen Kirche wert. Ganz sicher aber geht es deutlich irdischer um Ämter und Dienste für Frauen. Die Synodalversammlung hat gestern mit einem Gottesdienst in Frankfurt begonnen. Heute diskutieren die 230 Delegierten über Macht und Priesteramt. Morgen steht die sogenannte Frauenfrage, wie immer sie auch lauten mag, auf der Tagesordnung. Eine der wichtigsten Köpfe zu diesem Thema ist Dorothea Sattler, Theologieprofessorin aus Münster. Kirsten Dietrich hat sie am Rande eines Vortrags in Berlin getroffen und nach ihren Erwartungen an den synodalen Weg gefragt.
Bei einem ist sich Dorothea Sattler sicher.
Beschlüsse werden auf jeden Fall gefasst werden.
Wenn auch vor tatsächlichen Beschlüssen noch mehrere intensive Synodalversammlungen stehen werden.
Damit nicht der Eindruck entsteht, wir reden mal wieder miteinander. Am Ende ist aber kein neues Ergebnis in Sicht.
Einfach nur miteinander reden, Dialogprozesse, das hat es in der katholischen Kirche in den letzten Jahren genug gegeben. Die Versuche, zwischen Gemeindebasis und Amtsträgern wieder Nähe herzustellen, waren sicher gut gemeint, brachten aber keine konkreten Ergebnisse. Das soll mit dem synodalen Weg jetzt anders werden. Die 230 Delegierten haben konkrete Themenvorgaben, zu denen Vorbereitungsgruppen auch konkrete Veränderungsvorschläge entwickelt haben. Dazu ein abgestuftes Verfahren, wie mehrfache Diskussion und Überarbeitung zu konkreten Beschlüssen führen können. Dorothea Sattler leitet gemeinsam mit dem Osnabrücker Bischof ein Teilforum über Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche.
da dieses Thema vom Zentralkomitee auf der Vollversammlung im Frühjahr 2019 eingefordert wurde, ist es dann zunächst mal an die vierte Stelle gesetzt worden. Wir sind froh gewesen, dass die Bischöfe überhaupt dem zugestimmt haben und mit uns, dem Zentralkomitee, diesen Weg gehen. Inzwischen ist es das dritte Thema, weil es sich an die Frage nach den priesterlichen Lebensformen anschließt. Das finde ich sehr gut, denn damit wird dem auch nochmal ein thematischer Ort zugewiesen und thematische Zusammenhänge werden erkannt.
Und damit das gelingt, hofft Sattler bei der Synodalversammlung auf eine inhaltlich fundierte Diskussion. Es gehe nicht darum, sich Reizworte um die Ohren zu schlagen, sondern auf die Quellen zu schauen und von daher Möglichkeiten abzuleiten, im Heute Dinge zu ändern. Welche Schlüsse Dorothea Sattler aus den Quellen zieht, das hat sie mit anderen in den sogenannten Osnabrücker Thesen von 2017 festgelegt. In ihnen heißt es unter anderem, nicht der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten und Ämtern ist begründungspflichtig, sondern deren Ausschluss. Diese Position ist beim synodalen Weg sicher nicht Konsens. Aber es sei wichtig, sagt Sattler, aus den verschiedenen Positionen Möglichkeiten für Veränderungen zu schöpfen. So wurden beim Eröffnungsgottesdienst im Frankfurter Dom sogenannte Zeugnisse zum Evangelium auch von Frauen vorgetragen, obwohl die Eröffnung kein Wortgottesdienst war, sondern eine Eucharistiefeier. Kleine Schritte, aber wichtige Schritte auf dem Weg zu notwendiger Veränderung, findet Dorothea Sattler.
Ein mögliches Ergebnis wäre in der Tat, was sich jetzt auch abzeichnet, schon in den deutschen Diözesen an vielen Orten schon lange gelebt, aber jetzt auch stärker institutionalisiert, wenn auch Frauen und auch Männer, die nicht im ordinierten Amt sind, nach der Verkündigung des Evangeliums auch in der Predigt verkündigen können.
Die weiteren Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Macht- und Gewaltenteilung, mit priesterlichem Leben und mit Fragen der Sexualethik. Ob diese zentralen Fragen gemeinsam von Priestern und Laien verbindlich besprochen werden dürfen, führte schon im Vorfeld zu heftigen Debatten innerhalb der deutschen Kirche und auch im Vatikan.
Wir suchen nicht etwa einen deutschen Sonderweg, sondern eine möglichst transparente Gestalt der Debatte auch, damit auch in der Öffentlichkeit deutlich wird, wo die Polarisierungen sind und dann möglichst die besseren Argumente, die theologisch auch fundierten Argumente, dann Gehör finden und ins Nachdenken führen.
Wie schwierig das manchmal ist, erfährt Dorothea Sattler gerade am eigenen Leib. Wegen ihrer Position zum Amt für Frauen wurde bei der Glaubenskongregation in Rom ein Verfahren gegen sie eröffnet. Sattler will sich davon nicht entmutigen oder gar zum Schweigen bringen lassen. Sie sei nur eine von vielen Theologinnen und Theologen, die die Quellen neu interpretieren. Und dass der Vatikan so harsch reagiere, zeige ja nur, dass die Kritik offensichtlich einen Nerv getroffen habe.
Das können wir jetzt Hoffnungszeichen werten. Das bedeutet eben auch, dass entsprechende kuriale Kreise merken, dass ein einfaches Verbot oder einfach der Hinweis, es sei schon entschieden, nicht genügt, dass es Argumente braucht und dass man auch über den Grad der Verbindlichkeit der schon vorliegenden Lehrtexte mit den Mitteln der akademischen Theologie und mit den entsprechenden Kriterien, die dabei vorgesehen sind in der theologischen Erkenntnislehre, nachdenken muss und dass man auch an dieser Stelle argumentieren muss und nicht einfach die Wiederholung einer Behauptung dann schon eben Gesetz ist.
Ob die Versammlung in Frankfurt mehr wird als ein nettes, aber folgenloses Gespräch? Für Dorothea Sattler gibt es da eigentlich keine Wahl.
Papst Franziskus hat uns aufgetragen, eine synodale Kirche zu werden und das beginnt jetzt gerade.
Auf dem synodalen Weg haben sich Frauen vom 4. auf den 3. Platz vorgearbeitet. Kirsten Dietrich hat mit der Theologin Dorothea Sattler gesprochen. Das war Tag für Tag für diese Woche. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.